Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Ein Militäreinsatz in Libyen und wenn ja, von wem? Auch das ist eine Frage, die am Tag nach der Berliner Libyen-Konferenz im Raum steht. Was die EU-Außenminister dazu heute besprochen haben, berichtet unsere Korrespondentin gleich am Anfang dieser Sendung. Kurz vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos will die Hilfsorganisation Oxfam mit einer Studie die Aufmerksamkeit auf materielle Ungleichheiten auf der Welt lenken.
Now. Jetzt haben wenige Milliardäre mehr Reichtum als 4,6 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Das ist eine Ungleichheit, auf die wir schauen. Und dabei muss man im Blick haben, dass fast die Hälfte der Weltbevölkerung weniger als $5,50 pro Tag zum Leben hat.
Sagt Amitav BH von Oxfam International. Wir berichten auch darüber, wo ungleiche Verteilung in Deutschland besonders auffällt. Und wir schalten in dieser Sendung nach Richmond, Virginia, wo tausende Waffenbefürworter demonstrieren und Sicherheitskräfte eine Gewalteskalation befürchten. Ab 18.40 Uhr geht es im Hintergrund um Allgemeinwohl versus Aktionärswohl, welche Verantwortung Unternehmen haben. Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Guten Abend. Hoher Besuch gestern in Berlin für ein wichtiges Thema, der lange Weg zum Frieden in Libyen. Ein neunseitiges Dokument als Abschlusserklärung beinhaltet einige Punkte, die jetzt konkret angegangen werden sollen. Der wichtigste ist wohl ein stabiler Waffenstillstand. Aber wie kann der überwacht werden? Über den Fahrplan aus dem Berliner Gipfel haben heute die Außenminister der Europäischen Union in Brüssel beraten. Eine der zentralen Fragen war, wie sich die EU vor Ort engagieren kann. Tina Klein hat das Treffen und die Pressekonferenz für uns in Brüssel verfolgt.
Die Ergebnisse der Berliner Libyen-Konferenz wurden umfänglich begrüßt, so Außenminister Heiko Maas nach dem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel.
Es ist wichtig, weil wir die Europäische Union in den weiteren Prozess jetzt einbinden wollen. Auch die Europäische Union muss und soll eine Rolle spielen. Das ist auch der Wunsch des Außenbeauftragten und das halte ich auch für richtig.
Zunächst geht es aber darum, so Maas, aus der brüchigen Waffenruhe, die wir haben, einen richtigen Waffenstillstand zu machen. Das soll nun im 5+5-Format, also in Gesprächen zwischen den beiden Kriegsparteien mit je 5 Teilnehmern, Thema sein. Erst dann werde darüber geredet, wie die Einhaltung kontrolliert werden kann. Ob es neue oder alte Missionen geben wird, könne man noch nicht entscheiden. Im Februar soll das noch einmal auf den Tisch gelegt werden, so der deutsche Außenminister.
Im Moment findet eine Debatte statt, den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen. Wir brauchen erst einmal einen Waffenstillstand, den man sichern kann und kontrollieren kann, bevor man die Maßnahmen beschließt, die zur Sicherung dann geeignet werden. Die Hauptarbeit liegt jetzt bei den Vereinten Nationen.
Zur Diskussion um eine Wiederaufnahme der Mission Sophia, die auch Maas angeregt hatte, sagte er heute.
Habe ich ja gar nicht gesagt, dass ich optimistisch bin oder dass sie überhaupt funktionieren wird, sondern es wird ein breites Instrumentarium debattiert werden, was die Europäische Union tun kann, was geeignet ist. Dafür müssen aber erst die Voraussetzungen in Libyen geschaffen werden.
Es müsse zuerst auch mit den Organisationen der Afrikanischen Union und der Arabischen Liga darüber gesprochen werden. Europäische Truppen nach Afrika, das so Maas, sei keine gute Idee, ohne die betroffenen Länder der Region dabei mit einzubeziehen. Der italienische Außenminister hat nicht ausgeschlossen, dass die Mission Sophia künftig wieder das Waffenembargo überwachen könnte. Insgesamt gibt es offenbar den politischen Willen, die Mission wiederzubeleben. Deren ursprüngliches Mandat war von Anfang an die Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen und die Rettung von Flüchtenden auf dem Meer. Wenn sie wiederbelebt wird, dann aber nicht deswegen, sondern wegen der dringenden Notwendigkeit, den Waffenzufluss zu kontrollieren, stellte der Außenbeauftragte Josep Borrell am Nachmittag klar.
We are not going to revive Operation Sophia for that reason, but for the urgent need of a control of armed flow.
Wobei die Waffen nicht nur über das Meer, sondern auch auf dem Landwege durch die Wüste nach Libyen gelangen, betonte Borrell. Wie und in welcher Form Sophia wieder auferstehen soll oder in welcher anderen Art und Weise die Europäische Union sich an der Umsetzung der Berliner Beschlüsse beteiligen könnte, das wird nun in den diplomatischen Gremien in Brüssel diskutiert. Vorschläge sollen dem nächsten Außenrat im Februar präsentiert werden. Libyen stand heute nicht formal, sondern unter Aktuelles auf der Tagesordnung. Ein formaler Grund, weshalb dazu keine Entscheidungen getroffen wurden.
There is no concrete decisions,
Keine Entscheidung, aber lange Diskussionen. Berlin habe ein Momentum hineingebracht, ein großer Erfolg für die deutsche Diplomatie, so Josep Borrell.
That has brought a unique momentum into the efforts of getting closer to a political solution. I think it's a big success of the German diplomacy.
Entscheidend wird nun auch sein, in welcher Form die Vereinten Nationen und der Weltsicherheitsrat sich hier einbringen und ob der etwa eine Überwachungsmission des Waffenstillstandes beschließt. In einem solchen Rahmen wäre eine EU-Beteiligung eher wahrscheinlich. Eine Koalition der Willigen hat sich heute bei einer ganz anderen Frage gefunden. Mehrere europäische Staaten, darunter auch Deutschland, wollen sich an einer EU-geführten maritimen Überwachungsmission in der Straße von Hormuz beteiligen. Keine EU-Ratsentscheidung, aber doch begrüßt vom Hohen Repräsentanten Josep Borrell.
Bettina Klein zum EU-Außenministertreffen in Brüssel, die sich insbesondere damit beschäftigt haben, wie sich die EU für Frieden in Libyen einsetzen kann. Dass der Wohlstand in der Welt sehr ungleich verteilt ist, das ist eine allgemein bekannte Tatsache. Das hält uns aber nicht davon ab, darüber zu berichten, weil sich ein genauer Blick auf das Wo und auf das Warum lohnt. Genau hingeschaut haben die Autoren einer Studie der Hilfsorganisation Oxfam. Sie haben sich die Verteilung des Wohlstands auf der ganzen Welt genauer angesehen und dabei auch Parallelen zwischen Entwicklungsländern und Industrienationen wie Deutschland gefunden. Benachteiligt sind vor allem Frauen. Dietrich Karl Meurer berichtet über Ergebnisse und Erkenntnisse.
Extremen Reichtum steht große Armut gegenüber. Darauf macht Oxfam nicht zum ersten Mal aufmerksam. Doch laut der Studie der Entwicklungshilfeorganisation gab es im letzten Jahr eine weitere Konzentration der Vermögen an der Spitze. 1% der Menschheit gehören demnach 45% des globalen Vermögens. Die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung besitzt gemeinsam nicht einmal 1% des globalen Vermögens. Amitav BH von Oxfam International sagte vor Beginn des Weltwirtschaftsforums im Schweizer Davos:
Now.
Jetzt haben wenige Milliardäre mehr Reichtum als 4,6 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Das ist eine Ungleichheit, auf die wir schauen. Und dabei muss man im Blick haben, dass fast die Hälfte der Weltbevölkerung weniger als $5,50 pro Tag zum Leben hat. Bei Oxfam spricht man von einer Ungleichheitskrise. Die großen Verlierer seien dabei Frauen, erläutert Ellen Ehmke von Oxfam Deutschland.
Sie verdienen im Durchschnitt weniger, sie haben weniger Vermögen und sind häufiger von Armut betroffen. Und ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass Frauen vor allem unbezahlte Pflege- und Fürsorgearbeit leisten, sich um Angehörige und Kinder kümmern.
Frauen und Mädchen in aller Welt leisten jeden Tag mehr als 12 Milliarden Stunden unbezahlte Arbeit. Oxfam rechnet vor, würde man den Frauen für diese Arbeit auch nur den Mindestlohn zahlen, dann entspräche das einem Gegenwert von über 11 Billionen US-Dollar pro Jahr. Das sei 24 Mal mehr als der Umsatz der Technologieriesen Apple, Google und Facebook zusammen. Die Ungleichheit, unter der Frauen zu leiden haben, sei weltweit zu beobachten, auch in Deutschland, so Ellen Ehmke.
Mit Blick auf Geschlechtergerechtigkeit schneidet Deutschland sehr schlecht ab. Wir haben einen der größten Gender Pay Gaps, das heißt, die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen ist sehr groß. Frauen verdienen 21% weniger als Männer. Und auch hier ist eine zentrale Ursache, dass Frauen sehr viel mehr unbezahlte Pflege- und Fürsorgearbeit leisten als Männer. Im Durchschnitt 1,5 Stunden mehr täglich.
Die Entwicklungshilfeorganisation fordert massive Investitionen in öffentliche Infrastruktur, die Frauen und Mädchen von unbezahlter Pflege- und Fürsorgearbeit entlasten. Es gebe einen Bedarf an mehr Bildungsangeboten, mehr Kinderbetreuung, besserer und professionellerer Pflege von alten und kranken Menschen. Eine gerechtere Verteilung von Erziehungs- und Betreuungszeiten sei möglich. Gleiches gelte für den Abbau der Ungleichheit bei den Vermögen. Amitav BH von Oxfam International sagt auch, wie diese Vorschläge finanziert werden sollen. Wir können nicht mit diesem schiefen System fortfahren, das die Reichen und die Supereliten begünstigt. Das muss sich komplett ändern. Und das kann sich ändern, wenn die Regierungen dafür sorgen, dass jeder die richtigen Steuern zahlt. Man kann nicht mit einem System fortfahren, in dem die Unternehmen letztlich weniger Steuern zahlen als die Bürger.
Apropos unbezahlte Arbeit für die Familie, apropos Deutschland, viele Mütter in Deutschland können deshalb nicht mehr bezahlter Arbeit nachgehen, weil die Kinder schon mittags von der Schule heimkommen und die muss ja irgendjemand betreuen. Ein Fakt, der insbesondere Alleinerziehende in ein Armutsrisiko treiben kann. Ganztagsbetreuung kann dem entgegenwirken und der Koalitionsvertrag von Union und SPD sieht ja auch ab 2025 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter vor. Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung gibt jetzt eine Prognose vor, was das insbesondere mit den Erwerbswünschen von Frauen machen kann. Claudia van Laak berichtet.
Die flächendeckende Ganztagsgrundschule, eine teure Angelegenheit. Bis zu 7 Milliarden Euro werden für den Bau neuer Mensen- und Hortgebäude benötigt. Dazu kommen Personal- und Betriebskosten, noch einmal bis zu 4 Milliarden Euro jährlich, so die Berechnungen. Sind diese Ausgaben volkswirtschaftlich sinnvoll? SPD-Bundesfamilienministerin Franziska Giffey geht davon aus,
wenn man diesen Schritt geht, wenn wir ausbauen im Bereich der Ganztagsbetreuung, dass dann tatsächlich auch sich das rentiert und dass zu einem großen Teil sich die Kosten auch oder das, was der Ganztag kostet, eben auch selbst finanziert.
Die Steuereinnahmen und die Einnahmen in der Sozialversicherung werden steigen, die Ausgaben des Staates für Sozialleistungen sinken, so prognostiziert es das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Je nachdem, wie stark die Erwerbstätigkeit von Frauen durch die Ganztagsbetreuung ihrer Kinder zunehme, erhalte der Staat 1 bis 2 Milliarden Euro jährlich mehr. Katharina Spieß vom DIW.
Dadurch haben wir auch so große fiskalische Mehreinnahmen, weil es ja nicht nur darum geht, dass Frauen, die bisher nicht im Arbeitsmarkt sind, jetzt in den Arbeitsmarkt eintreten, sondern es wird auch darum gehen, dass Frauen, die bereits teilzeiterwerbstätig sind, ihre Arbeitszeit ausdehnen.
Katharina Spieß prognostiziert, dass mit dem Ausbau der Ganztagsschule besonders alleinerziehende Mütter in Westdeutschland verstärkt arbeiten gehen werden. Im Westen ist der Nachholbedarf in puncto Ganztag besonders groß. Nicht nur kurzfristig, auch langfristig sei die Ganztagsbetreuung volkswirtschaftlich sinnvoll. Wenn Mütter künftig mehr arbeiteten, stiegen auch ihre Renten an, die Gefahr der Altersarmut sinke. Außerdem, die Mütter, die nur kurz aus ihrem Beruf aussteigen, verfügen über höhere Einkommen als Mütter, die sich sehr lange ausschließlich um ihre Kinder kümmern. SPD-Familienministerin Franziska Giffey sind die wirtschaftspolitischen Argumente bei der Einführung der Ganztagsbetreuung allerdings weniger wichtig. Ihr ist die Ganztagsschule ein soziales und gesellschaftlich relevantes Anliegen. Gerade für Kinder in sozialen Brennpunkten sei die Ganztagsschule ein Segen, so Giffey.
Die können sich entwickeln, die haben eine vernünftige Ferienbetreuung, die sind in einer völlig anderen Ausgangsposition. Und das muss unser Hauptantrieb sein. Das ist der Hauptantrieb. Und wissen Sie was, da ist mir jeder einzelne Euro, selbst wenn der sich hier überhaupt nicht rentieren würde volkswirtschaftlich, dann würde ich sagen, mir ist jeder einzelne Euro wert.
Giffey argumentiert auch bildungspolitisch. Sie berichtet von ihren Erfahrungen als Bürgermeisterin von Berlin-Neukölln. Bereits dort habe sie sich für den Ganztag eingesetzt.
Weil ich gesehen habe, dass wir plötzlich bei einer Grundschule, die im sozialen Brennpunkt mit über 95% Kindern in sozial schwierigen Verhältnissen waren, wir haben die umgewandelt zu einer gebundenen Ganztagsschule und plötzlich hatte ich eine viel, viel höhere gymnasial empfohlene Kinderquote. Mein Hauptargument ist, dass die Kinder, die in schwierigen Verhältnissen leben, die sind doch nicht dümmer geboren, die sind doch nicht weniger talentiert, aber wir müssen sie ausdrücklich und mehr fördern.
Noch sind die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern über die Finanzierung der Ganztagsgrundschule nicht beendet. 2 Milliarden Euro vom Bund reichen den Ländern nicht aus, zumal das Geld nur für Gebäude ausgegeben werden darf. Der Bund solle sich auch an den laufenden Betriebskosten beteiligen, so eine Forderung der Länder.
Claudia van Laak berichtete aus Berlin. Es ist 18.24 Uhr. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Das heißt, es ist 12.24 Uhr in Richmond, Virginia in den USA. Seit gut einer Stunde läuft dort eine Demonstration von Waffenbefürwortern, die sich gegen Gesetzesverschärfungen sträuben. Auch rechte Aktivisten wurden erwartet und die Polizei befürchtete einen Gewaltausbruch, ähnlich wie in Charlottesville in Virginia 2017. Als Vorsichtsmaßnahme wurde schon vorher der Notstand ausgerufen und ARD-Korrespondent Torben Ostermann ist in Richmond vor Ort und jetzt per Handy zugeschaltet. Herr Ostermann, wie geben sich denn die Demonstranten bisher?
Es ist ziemlich friedlich und relativ ruhig weitestgehend. Das alles ballt sich rund um den Kapitolzügel hier in Richmond. Da sind auch die meisten Menschen. Die Straßen rundherum sind weitestgehend abgesperrt. Das hängt auch mit den Sicherheitsmaßnahmen zusammen. Man wollte in jedem Fall verhindern, dass es zu diesen Szenen kommt wie in wie in Charlotte 12 vor 2 Jahren. Hier ist viel Polizei, ein Hubschrauber ist in der Luft, es wird sehr darauf geachtet, wer hier lang geht und wie sich die Leute verhalten. Also es ist eine sehr ruhige Atmosphäre.
Gibt es denn eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den neuen Waffengesetzen der Demokraten? Was stößt denn da den Demonstranten genau auf?
Na, im Grunde gibt es keine große inhaltliche Auseinandersetzung. Ich habe mit ganz vielen Demonstranten hier gesprochen und sie gefragt, warum sie hier sind, was sie bewegt, wovor sie Angst haben. Und es sind im Grunde die gleichen Talking Points, wie man hier sagt, also die gleichen Stichpunkte, die auch immer wieder von Donald Trump kommen. Also die Demokraten wollen denen die Waffen wegnehmen. Erst wollen sie die Waffen wegnehmen und dann wollen sie denen die Meinungsfreiheit verbieten. Es sind immer die gleichen Sätze, die man hört. Und es ist eine relativ abstrakte Sorge, dass eines Tages die Waffen entfernt werden, was ehrlich gesagt niemand möchte. Das sind ja wesentlich kleinere Schritte, die geplant sind, zum Beispiel bessere Hintergrundüberprüfung. Aber diese Angst sozusagen, die Waffen zu verlieren, das ist hier der Gedanke, der hier alle eint.
Ja, und der US-Präsident Donald Trump, der hat das Ganze ja vorhin bei Twitter noch etwas angeheizt. Das Ganze sei nur der Anfang, schrieb Trump. Ist das bei den Demonstrierenden angekommen?
Absolut, und das unterstützt im Grunde das, was eh schon gedacht wird. Also die besondere Situation in den USA ist ja, dass es verfassungsmäßig geschützt ist, verfassungsrechtlich geschützt ist, Waffen zu besitzen. Und deswegen wird das auch so hochgehängt. Es geht im Grunde nicht nur um den Waffenbesitz ganz konkret, sondern es geht um dieses Grundrecht. Und mit dieser Angst spielt Donald Trump regelmäßig, dass er denen sagt, erst nehmen wir euch die Waffen, dann dürft ihr nicht mehr demonstrieren, dann dürft ihr nicht mehr sagen, was ihr wollt. Und so geht es Schritt für Schritt quasi in eine sozialistische Diktatur. Dieses Schreckensszenario, mit dem spielt Donald Trump regelmäßig.
Jetzt haben Sie schon erzählt, dass es bisher relativ friedlich verläuft. Haben Sie den Eindruck, dass die Demonstration ihren Höhepunkt schon hatte oder dass noch Menschen dazukommen?
Nee, ich glaube, das wird hier jetzt weiterhin abfließen. Die Leute gehen nach Hause, es ist relativ kalt, es sind Minusgrade in Richmond. Viele sind seit dem frühen Morgen hier. Die Leute gehen jetzt nach Hause und auch das passiert relativ friedlich. Was trotzdem auffällig ist, gerade für jemanden, der aus Deutschland kommt, hier sind halt ganz, ganz viele Menschen wirklich hochbewaffnet, haben mehrere Gewehre und Pistolen dabei. Das Ganze suggeriert natürlich etwas sehr Brutales. Aber es ist friedlich und viele, mit denen ich gesprochen habe, die sagen auch, sie fühlen sich sicher, weil eben so viele Menschen hier bewaffnet sind.
Vielen Dank für diese Eindrücke aus Richmond in Virginia an ARD-Korrespondent Torben Ostermann. Über 200 Menschen haben sich in China inzwischen mit dem sogenannten neuen Coronavirus angesteckt. Befürchtungen über die Ansteckungsgefahr haben sich jetzt offenbar bestätigt. Experten aus Chinas Nationaler Gesundheitskommission haben bestätigt, die mysteriöse Lungenkrankheit sei von Mensch zu Mensch übertragbar. Medizinisches Personal habe sich angesteckt. Axel Dorloff mit seinem Bericht aus China.
Fast 140 neue Fälle übers Wochenende. Erstmals sind dabei auch in Peking 2 Fälle der Lungenkrankheit bestätigt worden. Zudem ist eine Person in der 15-Millionen-Stadt Shenzhen in Südchina positiv auf das neue Virus getestet worden. Alle 3 hatten sich zuvor in der Stadt Wuhan aufgehalten, in der das neuartige Coronavirus zuerst nachgewiesen worden war. Ein Großteil der insgesamt rund 200 Fälle konzentriert sich auch weiter auf Wuhan. 9 Patienten seien dort in einem kritischen Zustand, teilte die örtliche Gesundheitsbehörde mit. Als Zentrum des Ausbruchs wird weiter der Fischmarkt in Wuhan vermutet. Kritiker werfen den Behörden in China eine schlechte und unzureichende Informationspolitik vor. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums in Peking, Gang Shuang, trat dem heute entschieden entgegen. Seit dem Ausbruch ist China in sehr ernster und professioneller Art und Weise damit umgegangen. Wir verfolgen einen strikten Plan zur Prävention und Kontrolle. Wir betreuen die Patienten so gut wie möglich und wir treiben die medizinische Untersuchung des Coronavirus voran. Gleichzeitig haben wir betroffene Länder und die Weltgesundheitsorganisation informiert. Ebenso stehen wir in enger Kommunikation mit Hongkong und Taiwan. In China beginnt in dieser Woche die große Reisewelle für das chinesische Neujahrsfest. Die Behörden haben bislang keine Reisebeschränkungen erlassen, die Vorsichtsmaßnahmen aber erhöht. In Hongkong wurden unter anderem Fiebermessstationen für ankommende Reisende eingerichtet. Die Stadt war 2003 besonders hart vom SARS-Virus betroffen, durch das damals schätzungsweise bis zu 1000 Menschen starben. In Hongkong tragen die Menschen derzeit verstärkt einen Mundschutz, so auch diese Hongkongerin.
Currently, I always wear mask.
Ich trage im Moment immer eine Maske und ich vertraue den Behörden nicht. Die Zentralregierung hat Kontrolle über die Medien. Die können uns alles erzählen, auch Fake News. Deshalb vertrauen wir auch den Medien nicht.
We don't trust the news.
Britische Experten vom Imperial College in London gehen davon aus, dass die Ausbreitung der Krankheit viel größer sein könnte, als bislang von den chinesischen Behörden bestätigt. Nach Berechnung der Wissenschaftler könnte die Zahl der Fälle bei mehr als 1.700 liegen. Der neue Virus stammt aus derselben Familie von Coronaviren, zu der auch das schwere akute Atemwegssyndrom SARS gehört. Die Behörden in Wuhan betonen, dass sie seit Tagen Infrarotthermometer an Flughäfen, Bahnhöfen und anderen Passagierterminals in der Stadt einsetzten. Großveranstaltungen würden außerdem stärker beobachtet oder gleich ganz abgesagt.
In China breitet sich die Lungenkrankheit weiter aus. Axel Dorloff berichtete. 18.31 Uhr wird es, Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Seit heute ist für Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg klar, regieren wird schwieriger. Sie muss mit einer Minderheitsregierung weitermachen, weil die rechtspopulistische Fortschrittspartei heute angekündigt hat, sie steigt aus der Regierungskoalition aus. Über die Gründe berichtet unser Skandinavien-Korrespondent Carsten Schmiester.
Da waren es plötzlich nur noch drei. Im Streit um die Repatriierung einer mutmaßlichen IS-Anhängerin hat die rechtspopulistische Fortschrittspartei den Austritt aus der bisherigen Viererkoalition erklärt. Die Koalition hatte ursprünglich vereinbart, nur die Heimreise von Kindern norwegischer IS-Angehöriger zu unterstützen, nicht aber die von deren Eltern. Im aktuellen Fall hatte Ministerpräsidentin Erna Solberg aber gegen den Protest der Populisten eine Ausnahme aus humanitären Gründen durchgesetzt. Die Mutter, die mehrfach in IS-Propagandafilmen zu sehen war, hatte sich geweigert, ihren offenbar schwer erkrankten 5-jährigen Sohn aus einem Lager in Syrien allein nach Oslo reisen zu lassen. Seit dem Wochenende ist die 29-Jährige mit Sohn und einer kleinen Tochter zurück in der Heimat. Sie kooperiere mit den Sicherheitsbehörden, erklärte die Polizei heute. Was Siv Jensen, Chefin der Fortschrittspartei, aber nicht mehr von ihrem Entschluss abbringen konnte, die Reißleine zu ziehen. Seit Jahren war die Politik von Kompromissen geprägt, auch wenn es einiges gab, worauf wir stolz waren. Dann diese Sache mit der terrorverdächtigen IS-Frau. Wir waren immer bereit, unschuldige Kinder heimzuholen, aber wir machen keine Kompromisse bei Leuten, die sich freiwillig einer Terrororganisation angeschlossen haben. Das hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Erna Solberg verliert mit Jensens Abgang und dem Verlust des populistischen Koalitionspartners die Mehrheit im Parlament. Sie hatte nach der Wahl 2017 mit der Fortschrittspartei zunächst eine Minderheitsregierung gebildet, der dann Christdemokraten und die sozialliberale Venstre-Partei beigetreten waren. Nach dem Ausstieg der Fortschrittspartei ist nun unklar, wie es politisch weitergeht in dem Land. Zusammen mit Christdemokraten und Venstre dürfte Solberg aber versuchen, ihre Regierungsarbeit fortzusetzen. Was ohne eigene Mehrheit und möglicherweise oft auch gegen den ehemaligen Koalitionspartner allerdings schwierig wäre. Ich habe Respekt davor, dass die Fortschrittspartei eine andere Position einnimmt, denn es war eine schwierige Sache. Für mich war es wichtig, den Jungen nach Hause zu holen und ihm hier zu helfen. Ich will den Standpunkt der Fortschrittspartei nicht bewerten, aber ich konnte nicht anders handeln, auch um die Regierung nicht zu gefährden. Die einwanderungskritischen Populisten erhoffen sich von dem Ausstieg aus der Regierung ein Jahr vor Neuwahlen in Norwegen offenbar eine Schärfung ihres Profils. Die Partei hatte bei den vergangenen Parlamentswahlen noch 15% der Stimmen bekommen, ist aber laut Umfragen seither auf aktuell etwa 10% zurückgefallen. Ihre Vorsitzende Jensen hat sich offenbar vorgenommen, den Abwärtstrend zu stoppen. Mindestens. Ich habe die Fortschrittspartei in die Regierung geführt und heute entschieden, dass wir aus der Regierung ausscheiden. Die angespannte Situation hat sich über eine längere Zeit aufgebaut. Jetzt ziehen wir die Konsequenz. Denn es ist meine Aufgabe, die Interessen der Partei bestmöglich zu wahren. Und das ist die beste Antwort darauf.
Regierungskrise in Norwegen. Die Populisten steigen aus. Das war ein Beitrag von Carsten Schmiester. Es sind sehr schwierige Wochen in Australien. Der Sommer hat dem Land nicht nur erst eine Hitzewelle gebracht. Aus Buschfeuern sind Waldbrände geworden, die nicht nur das ganze Land schwer beuteln. Die Welt schaute in den vergangenen Wochen bestürzt auf das Land Down Under. Lange hoffte man auf Regen, auch schon allein, damit die Luft besser wird. Aber in Australien bleibt das Wetter extrem. Jetzt haben Sandstürme, Hagel und Sturzfluten australische Städte heimgesucht. Lena Bodewein berichtet.
Golfballgroße Hagelkörner, Staubwolken, die ganze Städte verdunkeln, sind flutartige Regenfälle. Der Südosten Australiens wird von extremen Wetterphänomenen heimgesucht. In der Hauptstadt Canberra beschädigten heute Hagelkörner Häuser und Autos. Am Sonntag waren Hagelstürme in Melbourne niedergegangen. Starkregen geht über vielen Gebieten im Bundesstaat New South Wales nieder, in denen noch immer Waldbrände wüten. Die Feuerwehren zeigten sich erleichtert über diese Entspannung. Selbst wenn die Brände durch den Regen nicht gelöscht werden, so breiten sie sich zumindest nicht weiter aus. Die Meteorologen warnen aber vor plötzlichen Überschwemmungen durch die massiven Regenfälle. Der ausgetrocknete Boden kann kaum Wasser aufnehmen. An anderen Orten in New South Wales wirbelten heftige Winde so viel Staub auf, dass riesige Wolken ganze Städte wie Dubbo und Orange verdunkelten. In Melbourne konnten unterdessen die ersten Spiele der Australian Open stattfinden. Die Tennisspieler wurden nicht, wie befürchtet, von schlechter Luft beeinträchtigt. In der vergangenen Woche waren einige Qualifikationsspiele abgebrochen worden.
Das war ein Beitrag von Lena Bodewein. Knapp 2 Wochen ist es her, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan für Donnerhall in Großbritannien gesorgt haben, als sie verkündeten, sich weitgehend von ihren royalen Pflichten zurückzuziehen und mehr Zeit in Kanada zu verbringen. Die scharfe Konsequenz kam am Wochenende aus dem Buckingham-Palast. Die beiden müssen ihre Titel abgeben und auch Geld zurückzahlen. Jetzt hat sich der Prinz zum ersten Mal in einem Video zu all dem geäußert. Imke Köhler berichtet.
Mit einer so rigorosen Entscheidung des Palastes hat Prinz Harry offenbar nicht gerechnet. Er wollte zwar kürzer treten, aber nicht ganz aus der Firma, wie das Königshaus genannt wird, ausscheiden. Aber halb drin, halb draußen, das wird es nicht geben. Harry hat das nun erstmals öffentlich kommentiert.
Once Meghan and I were married, we were excited. We were hopeful and we were here to serve. For those reasons, it brings me great sadness.
Als Meghan und ich geheiratet haben, waren wir begeistert und voller Erwartungen. Wir sind hier gewesen, um zu dienen. Deshalb bin ich sehr traurig, dass es so weit gekommen ist. So Harry gestern Abend beim Dinner eines Wohltätigkeitsverbands. Und er fügte an:
Our hope was to continue serving the Queen, the Commonwealth and my military associations, but without public funding. Unfortunately, that wasn't possible.
Wir hatten gehofft, weiterhin der Queen, dem Commonwealth und meinen militärischen Vereinigungen dienen zu können, nur ohne öffentliche Gelder. Leider war das nicht möglich. Harry ließ in seiner Rede durchblicken, dass er schon seit Jahren mit seiner Rolle zu kämpfen hatte und sprach die Macht der Medien an, deren Berichterstattung zuletzt wohl vor allem Meghan sehr zugesetzt hat. Großbritannien sei aber das Land, das er liebe, meinte Harry, und er und seine Frau würden weiterhin ein Leben im Dienste des Gemeinwohls führen. Für die britische Gesellschaft ist der Abgang von Harry und Meghan so bedeutend, dass sich sogar der Premier dazu geäußert hat, wobei die Politik mit Stellungnahmen zur Königsfamilie immer äußerst zurückhaltend ist. Und so wünschte Boris Johnson dem Paar alles Gute und sagte dann, sehr pragmatisch:
I said before that the royal family has been around a very long time, will find a way forward and I'm sure it will.
Er habe schon vorher gesagt, dass es die Königsfamilie schon sehr lange gebe und dass sie ihren Weg finden werde. Und er sei sicher, dass sie ihn finden werde, so Johnson. Keine Unterstützung und keine netten Worte dagegen von Meghans Vater Thomas Markle. Er nutzte ein TV-Interview für einen Frontalangriff.
This is like one of the greatest long living institutions ever. They're making it shabby. They're turning it into a Walmart with a crown on it.
Die britische Monarchie sei eine der großartigsten, ältesten Institutionen überhaupt. Und Harry und Meghan würden sie nun schäbig aussehen lassen und sie in einen Walmart mit Krone verwandeln. Damit nimmt der Vater der Herzogin offenbar Bezug auf die Art und Weise, wie Harry und Meghan künftig Geld verdienen wollen. Das Paar darf seine königlichen Titel nicht vermarkten. Es will aber mit Sussex Royal eine Premium-Marke schaffen, um unter diesem Label dann Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Ob es wirklich dazu kommt, ist noch offen. Denn auch wenn Harry und Meghan Herzog und Herzogin von Sussex bleiben, der Zusatz Royal würde jetzt nicht mehr stimmen, meinen Königshausexperten. Harry und Meghan haben vom Palast 1 Jahr Zeit bekommen, um Strukturen für ihre finanzielle Unabhängigkeit aufzubauen. Nach diesem Jahr soll dann alles auf den Prüfstand.
Das war Imke Köhler am Ende dieser Informationen am Abend. Nach 19.05 Uhr vertiefen wir hier im Deutschlandfunk einige der Themen dieser Sendung in den Kommentaren. Die Libyen-Konferenz in Berlin ist dort genauso ein Thema wie die Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, die sich nach einer Studie selbst finanzieren könnte. Nach den 19 Uhr Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Das waren die Informationen am Abend. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.